drei, vier. Erstausstattung fürs Baby. Zahle 5.000. 5.000, ey, was für ein Baby. Babyausstattung 5.000, alter Schwede. Ein paar Strampler reichen noch. Na gut, du bist dran. Oh, eine 2. Zahltag, wie viel kriegst du?
Ich kriege 60.000.
Polizistin, 60.000, okay. Wow, echt? Polizisten verdienen so viel. 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60. Okay, ich bin dran. Eine 5. Ich bin weiß, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Zwillinge! Geil. Okay. Ich krieg so eine Lebenkarte. Du bist dran.
Und zwei Kinder.
Und zwei Kinder, richtig. Du bist dran. Die Kinder wollen da nicht raus. Du kriegst 5.000. Oh, hi. Du machst volles Geld, sag ich dir. Guck mal hier, 5.000 für dich.
Eine die Kinder. Tochter.
Eine Tochter. Das ist volles Babybuben-Spiel hier. Guck mal hier, deine Tochter. Meine Kinder mache ich mir nachher drauf. Die fliegen immer aus dem Auto raus. Ich mache eine Runde noch. Eine 1. Toll.
Ich mache meine Eltern auch drauf.
Was steht da? Warte mal, ich muss da. Freikarte für die. Für die was?
Freikarte.
Für die Filmpremiere. Super. Eine Lebenkarte. Okay. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute Morgen. Das ist das Spiel des Lebens. Und darum geht es in den nächsten Wochen. Also nicht nur heute, sondern auch in den nächsten 3 Wochen geht es um dein Leben. Und wir nennen diese Predigtreihe nach einem wohl der ältesten Spiele, die es in Deutschland gibt und das, die ganz viele spielen, nämlich das Spiel des Lebens. Und wir schauen uns dieses Spiel des Lebens nochmal genauer an, also genauer gesagt das Spielfeld schauen wir uns nochmal genauer an, weil dann wirst du sehen, warum wir dieses gewählt haben. Auf diesem Spielfeld siehst du nämlich Folgendes. Du siehst einmal diese Drehscheibe, die immer wieder entscheidet, wo du hinkommst, aber auf diesen Feldern siehst du, wenn du gute Augen hast, dass es um Geld geht, es geht um Familie. Du hast gerade gesehen, ich habe Zwillinge bekommen, yippie, und bin Opa geworden, weil meine Tochter schon eine Tochter bekommen hat. Und es geht um Arbeit, das Gehalt wurde gerade eben ausgezahlt. Und es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Das wäre jetzt, wenn man hier hinkommt, muss man sich entscheiden, welchen Bildungsweg man nimmt. Also dieses Spiel des Lebens beinhaltet die wesentlichen Elemente meines und deines Lebens. Geld, Arbeit, Entscheidungen, Familie. Und genau um diese 4 Themen geht es heute und die nächsten Sonntage. Um Geld, um Arbeit, um Entscheidungen, wie man die richtigen Entscheidungen trifft und am Ende vor den Sommerferien dann um Familie. Warum ist sie so wichtig? Schön, dass du heute mit dabei bist, wo es ums Geld geht. Geld ist ja so eine Sache, für Deutschen ist das ein absolutes Tabu und ein fast schon schambesetztes Thema. Wir werden heute darüber reden. Wir werden Fakten schaffen und es wird um Geld gehen und ich kann es dir nicht versprechen, aber ich glaube, dass es sehr herausfordernd wird für dich. Wir wollen uns nämlich heute anschauen, welche Sicht hat Gott auf Geld? Was sagt uns die Bibel über Geld? Und warum ist es in unserem Kopf und in unserem Denken oft so verworren? Es ist so schön, dass du dabei bist und noch viel schöner ist, dass Gott dabei ist. Er ist bei dir, wo du gerade sitzt, vielleicht mit jemand anderem zusammen diesen Gottesdienst feierst. Er ist hier in der Kirche, wo wir ihn für dich aufnehmen. Und mit diesem Gott will ich reden und ihn einladen und beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns unser Leben geschenkt hast. Danke, dass es uns so gut geht, wo wir jetzt diesen Gottesdienst live mitfeiern können, dabei sein können, dass du uns diese Möglichkeiten geschenkt hast. Danke für das, was wir im Leben haben, was du uns schon geschenkt hast, was du uns noch schenken wirst. Und ich bitte dich von Herzen, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen, unsere Sinne für das, was du uns heute in diesem Gottesdienst sagen möchtest. Amen. Spiel des Lebens heißt diese Predigtreihe und Wir haben uns gedacht, wir müssen, wenn wir schon diese Predigtreihe haben, jeden Sonntag auch ein kleines Spielchen haben. Und wir haben sozusagen einen Game Master, nämlich die Reiser, die hat sich Spiele überlegt für diese 4 Sonntage. Heute werden wir ein Spiel spielen, das du vom System her schon kennst. Das nächste Mal wird es komplett anders und das übernächste Mal wird es crazy. Also, heute machen wir Folgendes. Wir machen ein Quiz zum Thema Geld. Ich werde dir gleich 6 Fragen stellen. Die werden auch eingeblendet mit jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Ich gebe dir einen Tipp. Hol mal einen Zettel und einen Stift oder öffne die Notiz-App oder schon mal die Mail-App auf deinem Smartphone. Denn die Lösungsbuchstaben schickst du wieder an diese bekannte E-Mail-Adresse quiz@wutachblick.de. Es gibt was zu gewinnen für die ersten 3, was mit dem Thema zu tun hat. Aber nein, es ist kein Geld. Muss dich leider enttäuschen. Wir haben 6 Fragen vorbereitet. Und diese 6 Fragen, die werde ich dir jetzt stellen. Und du hast 3 Antwortmöglichkeiten. Bei jeder Frage ist natürlich nur eine Antwort die richtige. Okay? Wir legen los. Ich muss die Fragen holen. Du siehst sie jetzt eingeblendet, um welche erste Frage es geht. Wie viele Währungen gibt es derzeit weltweit? A. 160, B. 130, C. 200. Notier dir A oder 1a, du musst nicht jedes Mal die Fragenummer mitschicken. Es reicht auch, wenn du einfach die 6 Buchstaben der Reihenfolge nach in die Mail packst. Also wie viele Währungen? A 160, B 130, C 200. Nächste Frage. Für die Älteren. Ab welchem Jahr galt in Deutschland die D-Mark als Währung? A 1923, B 1945, C 1948. Ab welchem Jahr galt die D-Mark in Deutschland als Währung? A 1923, B 1945, C 1948. Dritte Frage, wir kommen zur aktuellen Währung. In wie vielen Staaten ist der Euro vertreten? In wie vielen Staaten ist der Euro vertreten? A 17, B 19 oder C 20? A 17, B 19, C 20. Vierte Frage. Vielleicht hast du eine Briefwaage da, dann könnte die dir helfen. Wie schwer ist eine 20-Cent-Münze? A 4,78 Gramm, B 5,74 Gramm, C 6,72 Gramm. A 4,78 Gramm, B 5,74 Gramm oder C 6,72 Gramm. Vorletzte Frage, die fünfte Frage. Vielleicht musst du jetzt an deinen Geldbeutel gehen, dann hast du nämlich Glück. Achtung! Wie lang ist ein 500-Euro-Schein? A 160 mm, B 157 mm oder C 164 mm? A 160 mm, B 157 mm, C 164 mm. Und die letzte Frage. Wie viel kostet die Herstellung eines 5-Euro-Scheins? A 12 Cent, B 11 Cent oder C 7 Cent? A 12 Cent, B 11 Cent, C 7 Cent. Wie viel kostet die Herstellung eines 5-Euro-Scheins? Schick deine Antworten. Wie gesagt, die Buchstaben reichen der Reihenfolge nach an quiz@wutachblick.de. Und dann bin ich mal gespannt, was du mit oder ohne Google geschafft hast. Hey, in dem nächsten Lied, oder in dem ersten Lied besser gesagt, das wir heute singen, da heißt es Awake My Soul. Übersetzt, frei übersetzt, weck mich auf, mach mich wach. Und ich bitte dich, sing doch dieses Lied mit. Oder schließ die Augen oder nimm dir einen Moment, um dir das ganz bewusst zu machen, zu sagen, ja Gott, jetzt bin ich hier, jetzt feiere ich Gottesdienst und jetzt bitte mach mich wach, weck mich auf, lass mich auf dich ausgerichtet und fokussiert sein, okay? Awake my soul. Thank you. Zu Beginn der Predigt will ich dich gleich mal auf ein kleines Experiment herausfordern, beziehungsweise es ist gar nicht so wild. Also, mach einfach mit. Ich bitte dich nämlich, schließ deine Augen für einen Moment. Mach sie so lange zu, bis ich sage, dass du sie wieder öffnen kannst, okay? Also, einmal Augen zumachen. Alles, was du jetzt sehen kannst und nur das, was du jetzt sehen kannst, gehört dir. Du kannst die Augen wieder aufmachen. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du die Hälfte der Predigt schon verstanden. Crazy, oder? Wir denken anders. Wir denken, mir gehört viel mehr. Aber das stimmt nicht. Alles ist geschenkt oder alles ist Geschenk. Du bist auf diese Erde gekommen, nackt als Baby, und du wirst von dieser Erde, sollte Jesus nicht vorher wiederkehren, von dieser Erde nackt gehen, ohne etwas. Alles, was dazwischen ist. Wie könntest du auf die Idee kommen, dass dir irgendetwas davon gehört? Wo du weder etwas mitbringst auf diese Erde, noch etwas mitnimmst aus oder von dieser Erde. Unser Verständnis ist oft ein ganz anderes. Wir sagen oft, naja, ich habe ja Geld und mit diesem Geld habe ich mir etwas gekauft und es gehört mir. Ja und nein. Es mag dir gehören, aber es ist dir geschenkt. Es ist dir sozusagen anvertraut. Wenn dich dieser Gedanke jetzt schon herausfordert, dann tut es mir nicht leid, weil es wird dich dann noch viel mehr herausfordern in dieser Predigt und bei diesem Thema. Und ich will am Anfang drei kurze Gedanken mit dir teilen, um und mal schauen, was ist Geld eigentlich und was macht Geld mit uns? Und ich versuche das relativ, natürlich so gut ich kann, neutral darzustellen. Der erste Gedanke ist, Geld hat Macht. Jetzt denken wir ganz schnell an dieses Sprichwort, Geld regiert die Welt und die Mächtigen haben Geld und deswegen hat Geld Macht. Das stimmt. Aber Geld hat, unabhängig davon, wie viel du hast, Macht. Geld verleiht uns ein Gefühl von Kontrolle. Alleine schon, wenn wir aus dem Haus gehen und wenig Geld im Geldbeutel haben, Bargeld, dann ist es für manche ein ungutes Gefühl. Manchmal kann man damit ja auch gar nicht viel anfangen, nicht überall kannst du mit Karte bezahlen. Alleine an diesem kleinen Beispiel merken wir, Geld hat Kontrolle über uns. Wir meinen auch, dass wenn wir Geld haben, die Dinge besser sind, weil wir uns dann Dinge kaufen können, Dinge leisten können, die unser Leben vermeintlich besser machen. Dahinter steckt aber der Gedanke, dass ich genau weiß, was gut für mein Leben ist. Geld hat Macht. Geld hat Macht, aber nicht nur bei denen, die reich sind und auf die wir schnell mal auch schimpfen und sagen, hey, das sind ja die Superreichen, sondern Geld hat, egal wo du stehst, im Ranking sozusagen Macht, weil es Kontrolle über dich ausübt. Wir drehen den Spieß mal um. Stell dir eine Welt vor, so ganz antikapitalistisch, in der es kein Geld gibt. Kein Geld. Null. Niemand hat Geld. Für den einen mag das jetzt das Paradies sein, endlich wieder tauschen und handeln. Ein anderer wird ganz unruhig. Genau, weil wir die Kontrolle verlieren, weil wir die Macht über unser Leben verlieren oder meinen, sie zu verlieren. Und das hat etwas mit dem zweiten Gedanken zum Thema Geld zu tun, nämlich, ich nenne ihn einmal, Geld spielt Gott. Geld spielt Gott. Warum spielt Geld Gott? Naja, weil Geld dir vorgaukelt, dass du Dinge bekommst, die dir nur Gott geben kann. Zum Beispiel, Kontrolle ist das eine, Sicherheit, okay, Identität. Hast du was, dann bist du was. Wie sehr machen wir es vom Geld abhängig? Und natürlich im übertragenen Sinne, wenn ich mir dieses oder jenes leisten kann, wenn ich diese und jene Klamotten trage, dieses oder jenes Auto fahre. Leute, wir müssen gar nicht erst auf die super schickimicki Reichen schimpfen. Das fängt doch bei uns schon an. Wenn ich mir dieses oder jenes Auto kaufe, dann nicht nur bei manchen, weil es halt super praktisch, super schnell ist, weil ich ein Autofreak bin, sondern tief unten in unserem Inneren wissen wir genau, wir wollen etwas damit zeigen. Wir wollen zeigen, wer wir sind mit einem Auto. Das Gleiche geht mit dem Thema Freiheit. Freiheit schenkt dir nur Gott. Geld meint dir Freiheit schenken zu können, weil wir ganz oft diesen Satz sagen, wenn wir erstmal Geld haben oder wenn ich erstmal oder hätte ich diese Schulden nicht, wenn ich eine Gehaltserhöhung habe, dann. Aber das tut Geld nicht. Geld spielt nur Gott. Jesus sagt einmal Folgendes in Matthäus 6. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dieser Vers wird immer mal wieder heute eine Rolle spielen. Jesus sagt ganz deutlich, dein Leben kannst du nur von einem Gott bestimmen lassen. Entweder von dem lebendigen Gott, dem Vater von Jesus Christus, oder vom Mammon, einem alten Begriff für Geld. Und damit sagt Jesus schon, dass der Mammon sich aufspielt wie Gott. Und deswegen ist dieses Thema auch so wichtig und beschäftigt uns so sehr. Dabei, und das ist der dritte kurze Gedanke zum Thema Geld am Anfang, ist Geld total unsicher. Was ist in den letzten, gerade in den letzten Wochen, nicht alles in den Medien über Geld erzählt worden, berichtet worden? Da fallen dann Begriffe wie Staatsverschuldung, wie Wirecard, wie Rezession, Inflation, Bruttoinlandprodukt und. Und was ist mit all diesen Dingen aufgrund der jetzigen momentanen Situation? Wir erleben, dass Geld nicht die Sicherheit gibt, dass es uns vorgaukelt, uns geben zu können. Wir haben erst vor gut zehn Jahren diese große Wirtschaftskrise erlebt. Wir sind jetzt mittendrin, Ökonomen sind jetzt schon der Ansicht, dass es noch wesentlich schlimmer werden wird. Wie auch immer, wir erleben, dass Geld uns nicht die Sicherheit gibt, die wir gerne hätten. Und dass Geld an sich etwas ganz Unsicheres ist. In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass in den 20er Jahren, wenn du im Café warst und du hast dir eine Tasse Kaffee oder Tasse Tee oder ein Stück Kuchen bestellt, dass der Preis, den dir dann jemand gesagt hat oder der vielleicht auf einer Karte stand, ich weiß nicht, wie das damals war, der Preis war das eine. Aber der Preis, den du dann bezahlen musstest, als das Stück Kuchen oder die Tasse Kaffee kam, war ein ganz anderer. So schnell ging das. Das ist heute natürlich anders. Geld ist unsicher. Und wir erleben das gerade jetzt. Wie dumm wäre es, wenn wir uns auf Geld verlassen? Wir tun es aber ganz oft. Wir tun es ganz oft. Und mein Wunsch für heute Morgen, für dich ist, oder meine Hoffnung, was passieren soll, ist, dass wir frei werden von diesem schon dämonischen Gedanken, dass Geld uns Dinge gibt, die nur Gott uns gibt. Mein zweiter Wunsch und Gedanke ist aber, dass wir auch aufhören, Geld an sich zu verteufeln, denn das tut die Bibel nicht. Und ich möchte mit dir jetzt hineinschauen, was sagt die Bibel über Gott, also was sagt uns Gott sozusagen durch die Bibel über Geld. Und ich mache das anhand von 4 Texten, die ich dir gar nicht vorlesen werde, weil sie relativ lang sind. Ich werde sie dir erzählen. Und du kannst sie parallel mitlesen in der Bibel oder du notierst dir die Stellen oder guckst danach nochmal an, welche Stellen es sind. Der erste Gedanke und die erste Bibelstelle. Geldvermehrung ist gut und gewünscht. Die Bibelstelle ist Matthäus 25, MT steht für Matthäus, Neues Testament, erstes Buch im Neuen Testament. Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Diese Geschichte wird ganz oft bildhaft gebraucht, weil Jesus sie selber auch schon bildhaft gebrauchte. Um was geht es? Jesus erzählt, und ich werde es in unsere Zeit sozusagen ummünzen, Jesus erzählt von einem Geschäftsmann, der auf eine große Reise gegangen ist. Und dieser Geschäftsmann hat 3 von seinen Angestellten einen unterschiedlichen Betrag an Geld hinterlassen. Und nach einer gewissen Zeit kam er zurück und wollte von seinen 3 Angestellten wissen, was habt ihr mit dem Geld gemacht, das ich euch anvertraut habe? Jesus kommt zu dem Ersten, der Mann kommt zu dem Ersten und sagt, hey, was hast du mit deinem Geld gemacht? Und er sagt, hey, ich habe das Geld genommen, ich habe mit dem Geld gewirtschaftet und ich habe das Geld sozusagen verdoppelt. Ich habe das, was du mir gegeben hast, nochmal rausgeholt. Und der Chef sagt, Mensch, alter Schwede, du bist richtig gut, du machst mir Freude. Dieser Mann kommt zum Zweiten und sagt, was hast du mit dem Geld gemacht, das ich dir gegeben habe? Es war weniger als das, was der Erste bekommen hat. Und er sagt, hey, ich habe auch das Geld genommen, ich habe damit gearbeitet und ich habe aus der Summe, die du mir gegeben hast, nochmal die Summe gemacht. Also verdoppelt. Super. Der Geschäftsmann ist total begeistert, bis er zum Dritten kommt. Und dieser Dritte, der wird natürlich auch von ihm gefragt, hey, was hast du mit dem Geld gemacht? Und er sagt, naja, ich weiß ja so ein bisschen, wie du tickst. Ich habe das Geld genommen, habe es vergraben, ich habe es gerade ausgebuddelt, hier hast du es wieder. Und sein Chef schlägt die Hände über den Kopf und sagt, du Vollpfosten, hättest du das Geld wenigstens auf die Bank geschafft, damals gab es noch Zinsen, hättest du das Geld wenigstens auf die Bank geschafft, dann hättest du jetzt Zinsen bekommen. Du bist so ein Idiot, hau ab, du bist gefeuert und dein Geld, was ich dir gegeben habe, was du mir jetzt gerade wieder zurückgibst, das bekommt der Erste, der am allermeisten Geld gesammelt hat. Wow, das steht in der Bibel. Geldvermehrung ist gut und gewünscht. Krass, oder? Diese Geschichte, die Jesus bildlich erzählt, wird heute auch oft bildlich verstanden, zu Recht, dass Gott uns verschiedene Gaben, Fähigkeiten, Talente, so steht es auch in der Bibel, aber das war auch ein Begriff für die damalige Währung, anvertraut. Und was machen wir daraus? Jesus hat viele Geschichten erzählt. Er hätte viele Beispiele, viele Bilder verwenden können. Er hat aber dieses Bild vom Geld genommen und bringt zum Ausdruck, es ist nicht nur okay, sondern es ist gewünscht, dass Geld arbeitet und Geld mehr wird. Warum? Hast du mehr Geld, kannst du mehr spenden. Ganz einfach. Also gut, das ist jetzt meine Begründung. Zweite Geschichte im Neuen Testament, zweiter Gedanke, Finanzsysteme dienen dem Menschen. Finanzsysteme dienen dem Menschen. Du kannst nachlesen in Matthäus 22, Vers 15 bis 22. Jesus wird von der damaligen frommen Elite, auch von den Oberen so der Gesellschaft, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, wie sie heißen, herausgefordert. Die nehmen eine Münze in die Hand und gehen zu Jesus und sagen, Jesus, ist es eigentlich okay, dass wir Steuern bezahlen? Achtung, falls du nicht gerne Steuern zahlst, hör jetzt gut zu. Sie fragen ihn, ist es in Ordnung, dass wir Steuern bezahlen? Jesus lässt sich eine Münze geben und sagt, guckt, was seht ihr auf dieser Münze? Und sie sagen, Herr, das Abbild von unserem Kaiser. Genau, sagt Jesus. Also, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt und gebt Gott, was Gott gebührt. Autsch. Ist es okay, Steuern zu bezahlen? Jesus sagt, gebt dem Staat, was der Staat von dir fordert und gib Gott, was Gott von dir fordert. Jesus sagt natürlich nicht ja und nein, aber er drückt das mit dieser Antwort aus, sagt, ja, es ist nicht nur in Ordnung, sondern du bist aufgerufen und berufen, dem Staat zu geben, was der Staat von dir fordert. Und diese fromme Elite, die bringen dann einen Einwand, so sinngemäß nach dem Motto, ja, aber wenn wir mehr Geld hätten und keine Steuern zahlen, dann könnten wir doch auch mehr, ich sage, ins Reich Gottes investieren. Und Achtung, dann sagt Jesus folgender Vers steht in der Bibel und er sagt, als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Ihr Heuchler. Ich habe überlegt, was könnte Jesus damit meinen? Das ist meine Auslegung. Diese Leute sagen ihm ja, hey, wenn wir keine Steuern zahlen müssten, dann könnten wir ja mehr in den Tempel investieren. Das war so der Ort, wo damals gespendet wurde, da komme ich gleich noch drauf. Jetzt übertragen wir das mal in unsere Zeit heute. Und ich habe nicht selten auch schon Leute reden hören, die sagen, wenn ich keine Steuern zahlen müsste, hätte ich ja mehr Geld, dann könnte ich auch mehr Geld in die Gemeinde spenden, ins Reich Gottes spenden. Und Jesu Antwort mal ein bisschen netter formuliert, aber deutlich ausgedrückt ist, laber keinen Scheiß. Mindestens einer von uns beiden, nicht du, wissen, das würdest du nicht tun. Warum? Weil Geld Macht hat. Und weil Geld uns Kontrolle suggeriert. Also geben wir doch ungern, wenn wir mehr haben, auch noch mehr ab. Jesus sagt, ihr Heuchler würdet es nie tun zu den Pharisäern und Schriftgelehrten damals. Und ich glaube, er meint damit, dass genau das eben nicht passieren würde, wenn wir sagen, müsste ich nicht so viel Abgaben bezahlen, bis hin zu Kirchensteuern. Dann könnte ich doch auch mehr spenden. Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht. Deswegen sagt Jesus, Finanzsysteme sind okay, und sie dienen dem Menschen. Dritte Geschichte aus der Bibel, du kannst sie nachlesen, in Markus, nicht Matthäus, sondern Markus 12, 41 bis 44. Und ich habe sie mal genannt, wenn schon geben, dann mit Hingabe. Wenn schon geben, dann mit Hingabe. In dieser Geschichte, die ist so faszinierend, ich muss sie kurz fassen, man könnte stundenlang darüber erzählen. Da steckt so viel zwischen den Zeilen. Es wird berichtet, wie eine Witwe im Tempel umgerechnet nicht mal einen Cent spendet. Und wie gleichzeitig im Tempel ganz viele Reiche mehr spenden. Und dann wird aber diese Witwe gelobt, dass sie mehr gegeben hat, von Jesus gelobt, dass sie mehr gegeben hat als alle anderen. Wie kommt er auf diese Idee? Die Antwort ist ganz einfach. Diese Witwe hat von nichts alles gegeben, während die Reichen von allem nur ein bisschen gegeben haben. Witwen der damaligen Zeit haben zusammen mit ihrem Mann sozusagen jede finanzielle Versorgung verloren, weil sie nicht gearbeitet haben und weil es lange kein Versicherungsnetz gab, wie wir das kennen. Also sie hat so gut wie kein Geld und von dem, was sie hat, gibt sie noch etwas. Während die Reichen nur ein bisschen von dem geben, was sie haben. Dieser Gotteskasten, wie man ihn nennt, davon standen 13 um den Tempel herum. Und wir müssen uns das vorstellen, dass die täglich geleert wurden. Jetzt stell dir vor, da kommt ein Priester oder ein Tempeldiener, nimmt diesen Kasten, leert ihn aus und sieht dann diese 2 Münzen, die diese Witwe eingelegt hat. Das wäre im übertragenen Sinne, wie wenn wir bei uns im Gottesdienst den Klingelbeutel ausleeren oder die mehreren, die wir haben, alles schön auf einen Haufen, mehrere 100-Euro-Scheine, mehrere 50-Euro-Scheine und 2 Ein-Cent-Stücke. Was wäre unser erster Gedanke, wenn man jetzt das zählt? Unser erster Gedanke wäre wahrscheinlich, ich schließe mich da nicht aus, denke ich, wer schmeißt hier 2 Cent rein? Also gut, zählen wir sie halt auch noch mit. Für die Frau damals war es die ganze Welt. Sie hat gegeben mit Hingabe. Sie hat vertraut, dass das, was sie gibt, ihr nicht fehlen wird. Als die Menschen damals im Tempel gespendet haben, war es so, dass Überlieferungen uns auch sagen, dieses Geld, was in diesen Kasten gelegt wurde, wurde manchmal zuerst den Priestern gegeben und die legten es dann in den Kasten. Also stell dir mal die crazy Situation vor, wir feiern wieder Präsenzgottesdienste, wir machen den Kollektenaufruf, ich stehe dann hier vorne und ihr kommt dann, du kommst, zückst deinen Geldbeutel und spendest, gibst es mir erst und dann lege ich es in den Klingelbeutel. Ich freue mich drauf, nein Scherz, in Klammern, es gibt Gemeinden, die das machen, aber das wäre ein anderes Thema. Nur, was würde das mit dir machen? Es würde dich komplett unfrei machen. Und mich ehrlich gesagt auch. Und es ist eine total bescheuerte Idee. Damals war es so. Und es war so, dass wenn jemand viel spendete, eine Posaune geblasen wurde, ein Tusch sozusagen für diese Person. Und alle im Tempel oder im Tempelvorhof haben erfahren, oh wow, hier war jetzt mal wieder ein Mäzen unterwegs und der hat ganz viel gespendet. Und was war bei der Witwe? Totenstille. Aber für Jesus ist sie das Vorbild, weil sie hat gegeben mit Hingabe und mit Vertrauen. Es kommt nicht auf den absoluten Wert an, wie viel sie spendet, sondern der relative Wert. Was bedeutete das für sie? Für sie bedeutete es jede Menge. Eine letzte Geschichte aus der Bibel, aus Matthäus 19, 16 bis 26. Kannst du sie nachlesen? Ich habe mal genannt, Geld entfernt von Gott. Das ist böse formuliert. Lass es mich erklären. In dieser Geschichte begegnet ein junger Mensch Jesus und fragt ihn, hey Jesus, ich will fromm sein, ich will gläubig sein, ich will ewiges Leben haben und so weiter, das ganze kirchliche Zeugs. So, was muss ich machen? Und Jesus sagt zu ihm, ja gut, also du kennst ja die Gebote, ne? Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber und so weiter. Sagt der Mann, ja, habe ich alles gemacht. An der Stelle steige ich meistens schon aus bei der Geschichte und denke, echt, noch nie gelogen? Respekt. Whatever, Jesus glaubt ihm und sagt, okay, gut, super, jetzt mach Folgendes. Nimm das, was du hast, verkauf es, gib den Erlös den Armen und dann kannst du mir nachfolgen. Oh shit, denkt sich der junge Mann. Nee, weil Geld gibt mir doch Sicherheit. Geld gibt mir doch Kontrolle. Geld gibt doch Macht. Forget it. Hat er gedacht, steht nicht in der Bibel, aber was in der Bibel steht, ist, dass er traurig davon ging. Jesus spricht mit seinen Jüngern und sagt, seht ihr, einfacher ist es, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, so hieß damals ein Tor in Jerusalem. Und die Menschen konnten es sich vorstellen, weil dieses Tor war ein ganz kleines Tor und da hätte nie im Leben ein Kamel durchgepasst. Aber wir können auch das Nadelöhr unserer Nadel nehmen, da passt ein Kamel noch weniger durch. Jesus sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und jetzt Achtung, jetzt leg mir diese Stelle nicht falsch aus. Denn Christen leben deswegen teilweise gewollt in Armut und das ist Quatsch. Hier steht nicht, dass Jesus sagt, hey, also eher geht ein Kamel durch das Löchlein an einer Nadel durch, als dass ein Reicher in den Himmel kommt und ewiges Leben bekommt. Was ist denn die Quintessenz? Die Quintessenz ist, ich muss arm sein, um in den Himmel zu kommen. Bin ich reich, komme ich in die Hölle. Was für ein Bullshit. Wenn du das glaubst, forget it. Denn, was ist reich? Wenn du in unserem Staat Sozialleistungen empfängst, dann ist es in unserem Land, weil unsere Gesellschaft anders aufgebaut ist, hartes Brot. Im Vergleich zur Weltbevölkerung gehörst du immer noch zu den ganz Oberen und Reichsten. Was ist reich? Jesus meint etwas ganz anderes. Er sagt nicht, du kommst nicht in den Himmel, sondern du hast keinen Zugang zu meinem Einflussbereich. Als Jesus auf diese Erde kam, sagt er, als er begann zu wirken öffentlich, sagt er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus meint mit dem Himmelreich nicht das ewige Leben, was wir einmal als Christen mit Gott feiern und leben werden, sondern er sagt, mit mir kommt Gott auf die Erde und dort, wo ich bin, da ist quasi Gottes Einfluss und Wirkungsbereich. Und dort, wo ich bin, dort, wo es um mich geht, da ist dieses Reich Gottes. Dort ist Gott erlebbar, erfahrbar, da ist Gott spürbar, da kannst du Gott nachfolgen, da kannst du an Gott glauben und vertrauen und wirst alles bekommen, was Gott dir schenken will. In meiner Person, in meiner Gegenwart, um mich ist Himmelreich, sagt Jesus. Und er sagt, ein Reicher wird das nie erleben. Warum? Weil Geld Macht hat und weil Geld sein Leben kontrolliert. Dieser Mann, der so reich war und traurig davon ging, der hat ein religiöses Leben geführt, der hat alles Mögliche gehalten, aber ihm hat es gefehlt, im Herzen mit Jesus zu leben und ihm nachzufolgen. Und deswegen am Ende dieser Predigt gebe ich dir 5 ganz praktische und konkrete Prinzipien für deinen Alltag mit. Wie kannst du mit Geld leben und mit Geld umgehen, mit deinem Besitz umgehen, damit es dir nicht so geht wie diesem reichen Mann, der dann traurig davon geht und damit es dir nicht so geht, dass du Gottes Wirken in deinem Leben verpasst, sondern genau das Gegenteil, dass du ein Leben voller Segen empfängst. Erster Gedanke, vertraue Gott, das ist immer gut, aber auch gut im Blick auf deine Finanzen. Vertraue Gott, vertraue auch im Blick auf dein Geld auf Gott. Es gibt Christen, die denken, Geld hat nichts mit dem Glauben zu tun. Oh doch, zeig mir deinen Kontoauszug und ich sag dir, wer dein Gott ist. Geld hat sehr viel mit deinem Glauben zu tun, weil es ein super Indikator ist, wie dein Vertrauen in Gott ist. Ich habe dir eine total faszinierende Bibelstelle dafür mitgebracht, aus Lukas 6, Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. So viel gibt dir Gott. Was hat es damit auf sich? Dazu müssen wir den Hintergrund verstehen. Als zur Zeit Jesu auf Feldern geerntet wurde, da war es so, dass in der Mitte des Feldes haben, wir würden sagen, Tagelöhner gearbeitet und haben das Feld abgeerntet. Am Rand des Feldes oder oft auch nur in einer Ecke musste man das Getreide stehen lassen, denn hierhin durften Arme kommen und durften ernten, die kein Einkommen hatten. Die durften dorthin kommen und durften ernten. Jetzt stell dir mal einen vor, der meinetwegen einige Kilometer weit läuft, eine Tagesreise hat, weil er weiß, da wird gerade geerntet, an dem Feld kann ich mich bedienen. Was macht der? Der nimmt seinen Korb und stopft in seinen Korb rein, so viel nur geht. Der springt drauf, der setzt sich drauf. Der macht das alles so platt, dass noch mehr reingeht. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und genau davon redet Jesus hier in Lukas 6. Gebt, so wird euch gegeben. Wie viel gibt dir Gott? Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Also Gott wird dir so viel geben, was du brauchst, dass du sagst, hä, ich wollte nur einen Euro, jetzt habe ich 1.000, also im übertragenen Sinne. Verstehst du? Das sagt Jesus. Gott wird dir so viel geben, wenn du ihm vertraust. Das wird sich so anfühlen wie bei einem Armen, der kommt mit seinem Korb und reindrückt und zusammenpresst, wie nur geht. Und in diesem Korb ist eigentlich doppelt so viel drin, wie reinpasst. Vertraue Gott, auch im Blick und gerade im Blick auf dein Geld und deine Finanzen. Zweitens, genieß das Leben. Geld ist dafür da, damit wir das Leben genießen können. Viele denken, Christsein ist eine Spaßbremse. Das stimmt nicht. Schau dir die Predigt vom 7. Juni nochmal an. Gott ist keine Spaßbremse. Und Geld ist dafür da, damit wir es ausgeben können, um das Leben genießen zu können. Natürlich in dem Maß, dass wir niemand anderem schaden, dass wir unsere Beziehung zu Gott nicht aufs Spiel setzen. Alles klar. Aber Geld ist nicht dafür da, dass du es hortest, wo die Motten es fressen, wie Jesus mal gesagt hat, sondern dass du dein Leben genießt. Dritter Gedanke. Vermeide Schulden. Vermeide Schulden. Warum? Weil Geld Macht hat. Und wenn du Schulden hast, bist du dem Geld etwas schuldig. Dann hat das Geld dich im Griff. Und es ist im wahrsten Sinne ein Teufelskreis, weil du immer tiefer in die Schuldenfalle hineintappst. Ich habe das selber gelernt, als ich geheiratet habe. Ich bin vollkommen lebensunfähig von zu Hause ausgezogen und habe studiert. Nicht ganz so schlimm, aber ich kann dir Geschichten erzählen, wo ich denke, was habe ich eigentlich in der Schule gemacht? Also manches weiß ich bis heute nicht, aber ich bin dankbar, dass Gott mir eine wunderbare Frau an die Seite gestellt hat. Aus tausenden Gründen bin ich dankbar dafür. Einer davon ist, dass ich finanziell nicht verwahrlose. Weil sie meistert das wirklich genial nach biblischen Prinzipien und ich habe so viel von ihr gelernt. Und ein Prinzip ist, keine Schulden zu machen. Natürlich, keiner oder wahrscheinlich die wenigsten von uns können sich ein Haus kaufen und legen das Geld hin oder kaufen sich ein Auto und legen das Geld hin. Klar, das meine ich nicht. Dazu komme ich gleich noch. Es heißt auch, dass du Schulden machst, die sinnvoll sind, die gut sind, wo du Finanzierungen eingehen musst. Aber wenn du dir jetzt Gegenstand XY, ich sage jetzt bewusst kein Gegenstand, aber wenn du dir Gegenstand XY oder Einrichtungsteil an der Wohnung XY gerade nicht leisten kannst und eine Finanzierung aufnehmen müsstest, dann frag dich doch, ist es notwendig? Welchen Not wendet dieser Gegenstand, diese Sache, dass du sie jetzt brauchst? Vermeide Schulden, weil sie werden dich im Griff haben. Wie war das? Was hat Jesus gesagt? Matthäus 6. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht einfach nicht. Vierter Gedanke. Ich sehe schon alle Schwaben gerade so jubeln vor einem Bildschirm. Plane und spare. Das ist mein voller Ernst, also das mit den Schwaben nicht, sorry, tut mir leid. Plane und spare. Gott hat uns einen Verstand gegeben und diesen Verstand dürfen und sollen wir einsetzen, um zu sparen. Sparen ist kein Ausdruck von Unglauben. Streich das aus deinem Gedächtnis, aus deiner Glaubensbiografie. Sparen und planen heißt nicht, dass du Gott nicht vertraust und gegen diesen ersten Punkt verstößt. Ich gebe dir ein ganz bekanntes Beispiel. Altes Testament, erstes Buch, Mose. Kapitel 41. Dort steht, in diesen Jahren zog Josef einen Teil der Ernte aus ganz Ägypten ein und ließ sie in die Vorratshäuser der Städte bringen, in jede Stadt den Ertrag der sie umgebenden Felder. Okay, Bibelfreaks unter uns, die wissen, was gemeint ist. Josef lebte in Ägypten, war dort der zweitmächtigste Mann und Es gab 7 fette Jahre und 7 magere Jahre. Wir kennen das heute in manchem Sprichwort auch noch. In diesen 7 fetten Jahren haben die Felder einen Ertrag gebracht, bombastisch. Und er wusste, es folgen 7 Jahre quasi Hungersnot, quasi Armut, quasi Ernte kaputt. Was macht Josef also? In diesen 7 fetten Jahren plant er und spart er und nimmt einen Teil der Ernte und lagert ihn ganz bewusst ein. Er plant und spart. Und das hat nichts mit Unglauben zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass du das, was hier oben drin ist, einsetzt. Weil Gott hat uns viel davon gegeben. Und wenn er gewollt hätte, dass wir das verachten, dann hätte er da einfach nichts reingebaut. Aber nun ist nun mal der gesunde Menschenverstand drin. Und den bitte ich dich zu aktivieren. 5. und letzter Gedanke, weil der Gottes Wesen widerspiegelt, gib großzügig. Gib großzügig. Gib großzügig. Oh Mann, manch einer denkt, was heißt großzügig? Naja, das kann man natürlich nicht absolut sagen. Das musst du mit dir, mit deinem Partner zusammen ausmachen, mit deiner Family. Was heißt großzügig? Schau, ich will dir 2, 3 Bibelverse mitgeben, die dir helfen, dort eine Entscheidung zu finden. Der erste Bibelvers ist ein Wort, das Jesus gesagt hat. Wir haben es aber nur überliefert von Paulus. Und es ist ein Sprichwort bis heute. Behaltet die Worte von Jesus, schreibt Paulus dem Herrn in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Das ist das Sprichwort. Das ist etwas, was Jesus gesagt hat. Spätestens an dieser Stelle, wenn du kritisch bist im Blick auf Geld und Jesus und was weiß ich was, spätestens jetzt, wo dieses Sprichwort vielleicht eines der bekanntesten im Blick auf Geld ist. Jesus hat es gesagt. Vertrau ihm. Geben ist seliger als nehmen. Ein zweites Wort schreibt Paulus: Gott liebt den, der fröhlich gibt. Das kann bedeuten, dass du an deiner Haltung etwas ändern solltest, wenn du nicht fröhlich gibst, wenn es für dich Zwang ist. Warum? Weil du an Geld festhältst, weil Geld Macht hat, weil du vielleicht wie dieser reiche junge Mann bist. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gib gerne, gib fröhlich. Es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen. Gib gerne, gib fröhlich. Und ganz konkret mache ich es dir am Ende dieser Predigt mit einer Stelle aus Maleachi 3, Vers 10, Altes Testament. Dort heißt es folgendermaßen: Bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Der 10. Du hast es sicher schon gehört, oder viele werden es schon gehört haben, dass Christen den 10. geben. Lass mich kurz ein paar Sätze dazu sagen, weil ich das enorm wichtig finde. Wenn du den 10. gibst, tust du nichts Besonderes. Wenn du den 10. gibst, gibst du Gott nur das zurück, was ihm sowieso gehört. Du brauchst dich nicht zu brüsten damit, dass du den 10. gibst. Lass es. Wenn du es tust, ist es nichts anderes, als dass du Gott gibst, was ihm ohnehin gehört. Wenn du ihn nicht gibst, lasse ich dich jetzt diesen Umkehrschluss selber zu Ende führen. 10% deines Einkommens zu geben, ist das, was Gott zusteht. Übrigens, wie wäre es auch mal mit 10% der Zeit, die du hast, Gott jeden Tag zu geben? Boah, das wäre herausfordernd. 10% deines Einkommens Gott zu geben. Und Gott sagt, und das ist ein Prinzip, was damals wie heute gilt, stell mich auf die Probe, ich werde dich überschütten mit Segen, wenn du das tust. Und es gibt 2 Sorten von Christen. Die einen geben den 10. und sagen: Wie kann man so doof sein und den 10. nicht geben? Und es gibt Christen, die geben den 10. nicht und sagen: Wie kann man so doof sein und den 10. geben? Und es gibt die, die einfach nichts sagen und es einfach machen. Warum? Weil sie wissen, dass auf Gottes Wort Verlass ist. Und das ist meine Challenge am Ende dieser Predigt für dich. Wie gut, dass jetzt hier niemand sitzt und mich böse anguckt oder so. Ich weiß nicht, was dein Herz gerade für Sprünge macht oder so. Meins macht schon ein paar, weil ich will dich herausfordern, den Zehnten zu geben. Genau das will ich am Ende dieser Predigt tun. Dass du diese fünf Prinzipien lebst, die du hier nochmal alle eingeblendet auf einmal siehst. Also, dass du Gott vertraust, dass du das Leben genießt, dass du Schulden vermeidest, dass du planst und sparst und dass du großzügig gibst. Und alles davon kannst du und wirst du erfahren, wenn du den Zehnten gibst. Ich gebe dir einen praktischen Tipp. Schau, was du monatlich bekommst und richte über 10% davon einen Dauerauftrag ein. Dann ist das Geld eh weg am Anfang des Monats. Dann kalkulierst du damit gar nicht mehr. Gott sagt in Malachi 3, Vers 10, wir haben es eben gelesen, stellt mich auf die Probe. Stellt mich auf die Probe. Ich gebe dir die Challenge mit. Was du daraus machst, weiß ich nicht. Das ist wiederum dein Vorteil, dass du jetzt von zu Hause aus zuschaust und ich gar nicht weiß, wer alles zuschaut. Aber ich lasse dieses Wort am Ende stehen. Malachi 3, Vers 10. Lass es uns nochmal zusammen anschauen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Letzter Gedanke dazu, weil manche sagen, ja, Zehnter, Altes Testament, Ernte und so weiter. Willst du nochmal deine Augen zumachen und gucken, wie viel dir gehört? Alles, was du hast, ist Geschenk. Alles, was du hast, ist Geschenk. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wenn du das verstanden hast, hast du die Hälfte der Predigt verstanden. Die zweite Hälfte ist, danach zu handeln. Und es kann ganz praktisch werden mit dem Zehnten. Ich könnte jetzt hier stehen und sagen, und spend den Zehnten unbedingt uns als Gemeinde. Unbedingt. Mache ich aber nicht. Ich bitte dich, dass du im Gebet Gott fragst, wohin du ihn spendest. Und ich vertraue Gott, dass er genug Leuten im Gebet sagt, hier in die evangelische Kirche, meine Wutachtal. Und dass er anderen sagt, spend's woanders hin, dort, wo es nötiger gebraucht wird. Ich bete jetzt für dich, dass du diese Challenge machst und dass Gott dich dadurch überreich segnet, denn davon bin ich überzeugt. Jesus, du bist Herr über unser Leben, du willst Herr über unser Leben sein und damit auch über unser Geld. Und ich bitte dich jetzt für jeden, der am Bildschirm diese Predigt angeschaut hat und herausgefordert ist, dass du ihn segnest mit Einsicht, segnest mit Vertrauen, segnest diese fünf Prinzipien zu leben und den Mut schenkst, den Zehnten zu geben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen auch ganz deutlich und klar machst, wohin er ihn geben soll. Okay? Ich bitte dich, Jesus, dass du das tust und dass wir dadurch erfahren, dass du uns segnest, dass wir uns auf dein Wort verlassen können, das ewig und immer gültig ist. Danke, Jesus, dass du Herr über unser ganzes Leben sein willst und dass uns nichts Besseres passieren kann. Amen.